Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood.
Und mein Name ist Jürgen Weigand.
In unserem neuen Strategiegespräch wollen wir uns kritisch mit dem Thema Strategie auseinandersetzen, Legenden und moderne Mythen rund um das Thema Entzaubern und aktuelles Zeitgeschehen kontrovers diskutieren. Die Leitfrage unserer heutigen Folge lautet: Ist Strategie Königsdisziplin oder doch nur Zeitverschwendung? Jürgen, schön, dass du da bist, heute zu dieser ersten Folge des Jahres an der Stelle. Und ich würde gerne ein Zitat voranstellen für unser Gespräch heute, das ja jetzt nicht von großen Strategen kommt, zumindest mal qua Amt, sondern von zwei großen deutschen Werbern, die das in ihrem Buch Momentum vorangestellt haben, nämlich von Holger Jung und Jean-Rémy von Matt, die sagen: Strategie ist ein großes Wort, oft übergroß. Wenn es im Meeting fällt, erstarren alle zur Salzsäule und jeder hofft auf den Messias, der den Weg weist. Doch man muss sich bewusst machen, dass Strategie oft nur das probate Mittel für die Schwachen ist. Strategie ist wichtig für den, der es mit schierer Leistung nicht schafft. Was sagst du dazu, Jürgen? Als Professor ja auch für das Thema Unternehmensstrategie und Wettbewerbsstrategie.
Ja, zunächst mal sage ich herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Und zu diesem kontroversen Zitat kann ich erst mal sagen, ja, Leistung und Strategie gehören zusammen. Mhm. Die Frage ist, was verstehe ich denn eigentlich unter Strategie? In den Meetings, in denen ich normalerweise teilnehme, erzeugt das Wort Strategie keine Angst.
Mhm. Okay.
Und von daher sollten wir zunächst mal definieren, was wir unter Strategie verstehen.
Wollen wir das tun?
Das tun wir.
Ja, sehr gerne.
Die einfachste Definition von Strategie ist sicherlich zu sagen, es ist mein Plan, wie ich von A nach B komme. Mhm. A, der heutige Zustand, der Ausgangszustand. B, ja, das, was ich mir wünsche, was ich erreichen möchte. Also das Ziel oder der Satz von Zielen. Also Strategie hilft mir, den Weg zu finden, vom heutigen Zustand zu dem, was ich mir für die Zukunft erhoffe.
Und wenn du sagst, in den Gesprächen, die du so hast, erzeugt das häufig nicht so ein Störgefühl. Bei mir ist das ein bisschen anders. In meiner Beratungspraxis, vor allen Dingen, wenn ich mit, ich sag mal, mittelständischen Unternehmen teilweise unterwegs bin oder in so einem Führungskräftekreis, wo dann das Thema kommt, dann heißt es dann häufig, ja, brauchen wir das überhaupt? Hauptsache, unser operatives Geschäft läuft doch gut und wir machen doch nur wieder einen Plan, der morgen wieder über Bord geworfen wird.
Naja, selbst wenn ich über das operative Geschäft täglich nachdenken muss und das steuern muss, brauche ich eine Orientierung, wo will ich eigentlich hin? Was will ich denn mit meinem operativen Geschäft erreichen? Mhm. Und letztendlich muss jedes Unternehmen, ob groß oder klein, sich Ziele vorgeben. Und das können Ziele sein, die ich in der kurzen Frist erreichen möchte oder Ziele, die ich längerfristig erreichen möchte. Und dafür muss ich mir überlegen, wie mache ich das Ganze? Ja? Welche Ressourcen kann ich dafür einsetzen? Was brauche ich zusätzlich zu dem, was ich heute bereits habe? Reicht das? Brauche ich komplett neue Ansätze? Also ich muss mir Gedanken machen. Und am Ende des Tages bedeutet Strategie, darüber nachzudenken, wie ich gewisse Ziele erreichen kann und was es braucht, um diese Ziele zu erreichen.
Mhm. Bleiben wir vielleicht mal kurz beim Zielthema. Wir kennen das ja, häufig kommen dann irgendwelche Finanzkennzahlen, die einem dann so begegnen. Und da wirkt das manchmal doch sehr generisch, was einem dann so über den Weg läuft. Ne? Oder also generisch in dem, dass einfach irgendeine Umsatzzahl genannt wird, die man erreichen möchte. Oder dass man sagt, wir wollen die Besten sein. Was sagst du denn zu solchen Zielen?
Ja, das sind Plattitüden und das passiert leider im täglichen Unternehmensalltag ständig. Es ist nichts Verkehrtes daran, über finanzielle Ziele nachzudenken. Das muss man tun, denn Unternehmen müssen am Ende wirtschaftlich sein. Und wenn sie das nicht sind, werden sie vom Markt verschwinden. Also brauchen wir Finanzkennzahlen, die uns sagen, wo wir denn eigentlich stehen. Also das ist völlig okay. Mhm. Aber es braucht auch qualitative Ziele. Und ich will der Beste sein oder wir wollen die Besten sein. Ja, das klingt gut, aber was heißt es eigentlich, der Beste zu sein? Und wo genau der Beste zu sein? In meinem bestimmten Marktumfeld will ich weitergehen, will ich mein Marktumfeld erweitern? Wo will ich dann der Beste sein? Und ich denke, der richtige Ansatz ist, überhaupt erstmal drüber nachzudenken, warum gibt es uns überhaupt? Warum sind wir da? Mhm. Und von daher abzuleiten, was will ich denn erreichen? Um in der Fußballsprache zu bleiben, will ich in die Champions League oder will ich der Beste in der Champions League sein? Will ich die Champions League gewinnen? Das sind valide Ziele, aber die müssen unterfüttert werden mit Elementen, mit anderen Zielelementen, die mir sagen, was muss ich wann machen und wo stehe ich überhaupt? Hm. Und das kann qualitativ sein und das kann quantitativ sein.
Hm. Weil das würde dann bestimmen, welche Spieler ich mir kaufe?
Zum Beispiel.
Ja, ja. Und wie oft ich vielleicht trainieren muss?
Das auch, ja. Wobei das, wie oft ich trainieren muss, glaube ich, ist eher eine operative Geschichte und ein operatives Ziel. Mhm. Aber die Strategie, welche Spielphilosophie ich eigentlich verfolge, defensiv oder offensiv ausgerichtet, für die Strategie, um die umzusetzen, braucht es die richtigen Spieler. Mhm. Und wenn ich die nicht habe, muss ich mir die kaufen. Und wenn ich die finanziellen Mittel nicht habe, muss ich sie irgendwie generieren oder darauf verzichten und eine andere Strategie fahren.
Jetzt reden wir ja schon darüber, über Strategien, die es gibt oder die als solche bezeichnet werden. Uns begegnet aber ja heute auch in diesen Corona-Zeiten häufig dieser Begriff Strategie. Der wird auch verwendet für Impfstrategie, für ganz, ganz vieles. Wird der da immer richtig angewandt? Und also das ist die erste Frage. Und die zweite: Gibt es überhaupt so viele Strategien in Unternehmen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden?
Naja, sagen wir mal so, der Begriff der Strategie wird häufig missverstanden und falsch angewendet. Mhm. Kommen wir mal auf die Impfthematik zu sprechen. Auch da brauche ich eine Strategie und ich wiederhole mich gerne, die Strategie ist mein Plan, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Mhm. Wenn das Ziel in der Corona-Pandemie ist, möglichst 80-90% der Deutschen geimpft zu haben, muss ich mir überlegen, wie mache ich das? Und vor dem Problem, vor dem wir jetzt stehen, es sind Anreize. Die Leute haben nicht genug Anreiz, das zu machen. Also stehe ich bei 70%. Mhm. Und das ist auch etwas Wichtiges zur Strategie, das manchmal oder bei vielen Leuten Angst erzeugt. Strategie ist nicht frei von Störgeräuschen und ist nicht frei von Störanfälligkeit. Mhm. Wo kommt die Störung her? Na, ganz einfach, wir bewegen uns nicht in einem Vakuum, sondern die Umfelder verändern sich. Die Menschen verändern möglicherweise ihre Präferenzen und ihr Anreizsystem und darauf müssen wir reagieren. Das heißt, Strategie ist nicht etwas, was in Stein gemeißelt ist. Ha, wir schreiben sie jetzt auf und das ist jetzt die nächsten 5 Jahre, hält das, sondern ich muss mich anpassen. Warum? Weil sich alles um mich herum auch verändert.
Mhm. Dazu vielleicht mal genau zu dem Punkt ein Studienergebnis, bei der viele Führungskräfte befragt wurden. Und diese Führungskräfte ist eine Studie von 2019 von Strategy End durchgeführt mit deutschen Führungskräften, die zum einen sagen dort 75% der Befragten, die gaben an, dass sie nicht an den Erfolg der Strategie des eigenen Unternehmens glauben. Das ist das eine. Und 33% sahen dann noch das Problem in der schwierigen und langfristigen Implementierung, da sich die Marktverhältnisse ständig und schnell verändern. Aber die Lösung kann ja dann nicht sein zu sagen, okay, dann haben wir einfach gar keine.
So ist es, ganz, ganz genau. Vielleicht müssen wir nochmal einen Schritt zurück machen, weil der Strategiedefinition ist wichtig zu verstehen, dass Strategie etwas mit längerfristiger Wirkung ist. Mhm. Denn Strategie bedeutet, dass ich die Ressourcen, die ich einsetzen möchte, überhaupt erstmal habe und dann muss ich mir darüber klar werden, wie will ich die einsetzen, wo will ich die einsetzen. Und nicht alle Ressourcen sind komplett flexibel. Also wenn ich an ein Produktionsunternehmen denke und das Unternehmen sagt, ja, wir möchten expandieren, wir brauchen neue Produktionskapazitäten, dann muss ich erstmal Investitionen tätigen. Wenn die Investitionen schief gehen, wenn die Produktionskapazität plötzlich nicht mehr gebraucht wird, dann ist das teuer. Mhm. Ich erinnere an das berühmte Stahlwerk von ThyssenKrupp in Brasilien, wo man wirklich 3 Milliarden in den Boden versenkt hat. Wohl wissend, dass das Ganze nie funktionieren wird. Das heißt, Strategie bedeutet, ich muss vorausdenken, in die Zukunft gucken und mir bewusst sein, dass meine strategischen Entscheidungen längerfristige Konsequenzen haben. Alle Entscheidungen, die nur kurzfristige Konsequenzen haben, wie Preisänderungen zum Beispiel, sind taktische Maßnahmen. Und das wird häufig in der Realität komplett verwechselt. Und Christian, du hast das ja vorhin angesprochen, Fokus auf das operative Geschäft. Mhm. Operativ sind taktische Maßnahmen. Wie kriege ich jetzt den Kunden an Bord oder wie halte ich ihn an Bord? Aber was bedeutet das für das Unternehmen in der längeren Frist? Habe ich das richtige Geschäftsmodell? Werde ich in der Zukunft das richtige Geschäftsmodell haben? Habe ich die richtige Kundengruppe? welche Kundengruppen sind in der Zukunft relevant. Alles das ist Teil von strategischen Überlegungen. Und was auch immer ich da rein investiere, kann ich nicht von heute auf morgen wieder rückgängig machen. Und das muss man ganz klar unterscheiden. Strategische Entscheidungen und Maßnahmen sind fundamental unterschiedlich zu taktischen Maßnahmen.
Mhm. Jetzt kommen wir mal auf den Punkt, wo diese Entscheidungen denn getroffen werden. Also diese weitreichenden strategischen Entscheidungen. Wir sind jetzt im Januar. Januar und Ende des Jahres ist immer ein guter Monat, um in die Strategieklausur zu gehen, sich einzusperren in, gut, jetzt in Corona vielleicht nicht ganz. Ich gehört, die CSU musste auch ihre Strategieklausur jetzt mal absagen. Aber eigentlich immer so ein Zeitpunkt, wo man sagt, da schließen wir uns jetzt nochmal ein, die Top-Führungsmannschaft, und dann beraten wir nochmal und raus kommt die große neue Strategie. Ist das der Weisheit letzter Schluss und den Rest des Jahres kümmern wir uns nicht darum?
Fangen wir hinten an. Mhm. Auch den Rest des Jahres muss ich mich darum kümmern.
Wäre nicht schlecht, ne?
Ja. Jetzt mal was Positives über diese Strategie-Retreats und die Führungskräfte, die sich irgendwo in einem tollen Golfhotel versammeln, einmal im Jahr und 3 Tage lang über die Strategie nachdenken. Grundsätzlich finde ich das richtig. Ja, und das heißt ja auch Klausur. Ich schließe mich weg, denn ich will über Themen nachdenken, die mich in die Zukunft tragen. Strategie ist immer eine Wette auf die Zukunft. Und Wetten sind riskant. Von daher macht es sehr viel Sinn, über den eigenen Denktellerrand hinauszugucken und mit mehr als einer Person zusammenzusitzen und ja, diese strategischen Themen zu bearbeiten. Also von daher finde ich das wichtig. Das eine ist ja, Strategie dann zu definieren oder zu formulieren, und das andere ist die Umsetzung. Und die Umsetzung geht nicht alleine vom Vorstandsvorsitzenden aus, da braucht es viele Menschen. Mhm. Das heißt, auch alle anderen Führungskräfte der ersten und zweiten und dritten Ebene sogar müssen eingebunden werden. Und von daher ist eine Klausur, Tagung, ein Retreat durchaus positiver Anlass, sich zusammenzusetzen und auch mal jenseits von normalen Meetings miteinander zu sprechen. Mhm. Ja, also das finde ich sehr wichtig. Wenn es richtig aufgesetzt ist, sehr produktiv. Nach dem Strategie-Meeting ist vor dem Strategie-Meeting. Das heißt, es
geht. Wir sind wieder beim Fußball.
Und dann sind wir wieder beim Fußball. Ja, ganz, ganz genau. Also es geht dann weiter. Und was häufig halt leider gemacht wird, ist, okay, jetzt schreiben wir die Strategie nieder. Dann gibt es ein paar Assistentinnen und Assistenten, die das machen dürfen. Dann gibt es ein Strategiedokument, die kann man auch schön den Stakeholders zeigen und so weiter. Ja, und dann geht es in die Schublade. Mehr oder minder, nicht bewusst, sondern weil dann die Routine wieder einsetzt, der Alltag.
Das Tagesgeschäft.
Mhm. Und es gibt ja verschiedene Untersuchungen. Ich glaube, die größte hat Harvard Business Review vor einiger Zeit gemacht, wo die obersten Führungskräfte gefragt wurden, wie viel Zeit würden sie denn täglich auf strategisches Denken verwenden.
Ja.
Und das Ergebnis war erschreckend. Deutlich weniger als 10% ihrer Arbeitszeit könnten sie darauf verwenden, weil sie ansonsten zu sind mit operativen Dingen, mit Routinen.
Und Meetings,
ganz genau. Also von daher ist es wichtig, sich auch mal wegzuschließen und zu sagen, okay, wir denken jetzt wirklich nur über das nach. Das operative Geschäft stellen wir mal für 3 Tage zurück.
Ja, 2 Aspekte. Einen würde ich kurz ansprechen wollen. Braucht es da vielleicht noch jemand extern, der Impulse gibt? Also der klassische Berater in diesem Setup, weil ansonsten treffen sich die Leute, die sowieso immer miteinander beschäftigen und schwimmen im eigenen Saft, oder?
Ja, ich setze mal so an. Die Strategieberatungen, und da bin ich jetzt ganz ketzerisch, werden ja gern ins Unternehmen geholt, um Dinge, die intern schon längst bekannt oder klar sind
oder beschlossen sind,
extern zu validieren und umsetzen zu lassen. Mhm. Ja. Und Strategieberater haben natürlich auch immer ein Interesse, ein Folgegeschäft zu generieren. Also ich habe überhaupt nichts gegen Strategieberater, man muss sich dessen halt bewusst sein. Was für ernsthafte Unternehmensführungsebenen wichtig ist, dass sie jemanden, das kann ein Strategieberater sein, das kann jemand anderes sein, haben, der einfach mal die Rolle des Advocatus Diaboli übernimmt und wirklich kritisch drauf guckt, entgegen aller Meinungen, die sonst auf dem Tisch liegen.
Und mal den Spiegel auch wirklich für brutale Wahrheiten auch
ganz
mal ansprechen.
Ganz, ganz genau. Mhm. Und den Finger so lange in die Wunde legt, bis alle Unklarheiten beseitigt sind und bis alle ein gemeinsames Verständnis entwickelt haben, was ist denn jetzt die Strategie, die wir verfolgen wollen? Was sind die Elemente? Und die Strategie als solches ist ja immer in Verbindung zu sehen mit der Art Geschäftsmodell, das ich fahren will, oder der Unternehmensidee, die dahinter steckt. Aber nach dem Teil folgen ja viele andere Teile. Und ich muss sagen, was bedeutet das für die Finanzierung des Unternehmens? Wie mache ich das Ganze? Was muss ich im Marketingbereich machen, um die Strategie umzusetzen? Es kommen dann diese ganzen Funktionalstrategien in den Blick. Von daher ist es auch wichtig, ich komme nochmal auf den Punkt von vorhin zurück, diese Retreats, dass es nicht nur der ganz kleinste Kreis ist, der sich Gedanken macht, sondern ich brauche auch die Funktionalexperten. Weil es ist so wie so eine Kaskade. Ja, ich habe die Unternehmensidee, mein Geschäftsmodell, entwickle die Strategie und muss mir dann im Klaren sein, welche Teilelemente müssen da rein und wie müssen die koordiniert werden.
IT ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel als Funktionalstrategie
im Kontext heute. Absolut, absolut. Ne? Ja, ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren oder 25 Jahren, als ich so eine Rolle des Advocatus Diaboli im IT-Bereich gespielt habe, hieß es, IT ist keine Kernkompetenz mehr. Wir können das locker outsourcen. Mhm. Ja, das ist viel günstiger, lass die Inder das machen. Heutzutage wissen wir, das war in die falsche Richtung oder zu kurzfristig gedacht und das Pendel ist mittlerweile zurückgeschwungen und die Unternehmen haben verstanden, oh, große Teile der IT sind Kernkompetenz. Wenn ich das nicht im Griff habe, Cloud hin oder her, dann habe ich ein Problem.
Dann wird es schwierig. Was würdest du sagen, also meine Erfahrung aus einem der letzten Strategieprozesse, im letzten Jahr auch in Corona-Zeiten, was natürlich dann nochmal ein bisschen schwieriger ist mit dem Wegschließen, dann schließt man sich digital zum Beispiel ein, haben wir dann getan. Um ein bisschen neuen Blick reinzukriegen, haben wir so ein paar Leistungsträger noch eingebunden beim Kunden, die jetzt nicht zur Führungsebene gehörten und das vielleicht morgen sein werden, aber es bewusst, um einfach mal neue Ideen reinzubringen. Also insbesondere, wenn es jetzt auch um disruptive Dinge geht, fällt es ja einem schwer, der seit 20, 30 Jahren auch im Konzern ist oder im Familienunternehmen, dann auch mal wirklich völlig neu zu denken. Was hältst du? Also tatsächlich gibt es auch eine aktuelle Untersuchung, die im letzten Ausgabe MIT Sloan Review dazu angeführt wurde, dass das wirklich helfen kann, neue Ideen und disruptive Ideen mit in diese Ebene zu bringen.
Das halte ich für extrem sinnvoll, weil es ist ja nicht nur auf Unternehmen begrenzt, dass wir so Scheuklappen dann aufhaben, wenn wir Dinge lange Zeit in einer gewissen Art und Weise und möglicherweise auch sehr erfolgreich gemacht haben, fällt es uns schwer, links und rechts mal die Scheuklappen wegzunehmen und drüber hinaus zu gucken. Jeder von uns, und das ist menschlich, entwickelt so einen gewissen Starrsinn, ja, beharrt im Prinzip darauf, bis jetzt hat es doch so gut funktioniert, warum soll ich jetzt großartig komplett was anderes machen oder uns komplett neu erfinden. Aber wenn man sich mal ansieht, welche Unternehmen in den letzten Jahrzehnten gescheitert sind, große Namen, ich nenne nur Kodak oder Nokia, da lag es häufig dran, dass eben die Führungskräfte, die obersten Führungskräfte das nicht wahrhaben wollten, dass sich die Umfelder so verändern, dass das eigene Geschäftsmodell längerfristig nicht mehr tragfähig ist. Und ein zu langes Festhalten an dem, was man bis jetzt gemacht hat, kann halt verheerend sein. Und wenn man Leute von außen reinbringen kann, und jetzt komme ich nochmal auf die Strategieberater zurück, ich habe überhaupt nichts gegen Strategieberater, ganz im Gegenteil, wenn sie genau diese Rolle einnehmen, nicht dem Klienten nach dem Mund zu reden, sondern wirklich rauszufinden, wo liegt der Finger in der Wunde? Welcher Finger ist es überhaupt?
Dann macht es Sinn. Und dann sind wir ja auch beim Thema Entscheidungen. Das machen wir, glaube ich, nochmal in einer weiteren Folge, das anzuschauen. Du hast das angesprochen, ne? Dass natürlich die Erfahrung, die Entscheidung von heute, die Erfahrung von gestern, die Entscheidung heute dann auch prägt. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal gesondert betrachten. Ich glaube, ein ganz eigener Kosmos, zu dem du ja auch unter anderem einen eigenen Kurs sogar auch an der WU gibst. Von daher ein wichtiges Thema. Aber wenn wir jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, vor dem Hintergrund der Frage, Königsdisziplin oder Zeitverschwendung. Also jetzt haben wir der König, also es ist nicht nur der König, der mit der heilsbringenden Strategie um die Ecke kommt. Ich glaube, das habe ich oder haben wir jetzt mal so mitgenommen. Zeitverschwendung, wenn man eh nicht so viel Zeit drauf verschwendet, jeden Tag, ist es ja schon mal nicht ganz so dramatisch, aber ein bisschen mehr wäre schon nicht verkehrt. Es gibt so ein wunderbares Video mit Bill Gates und Warren Buffett, wo Bill Gates sagt, man soll sich doch mal, der Moderator soll sich mal den Terminkalender von Warren Buffett anschauen. Da gibt's Wochen. Nicht nur Stunden, sondern Tage und Wochen, in denen keine Termine drin sind. Und dieser Freiraum für den Kopf, ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Und das haben wir heute nicht, selbst auch in den digitalen Zeiten, selbst im Homeoffice, wo wir es eigentlich hätten, sind wir wieder getrieben, ins nächste Meeting, in die nächste Teams-Konferenz zu springen. Und das macht was mit uns. Und ich glaube, das macht was mit unserem Gehirn. Und Das führt dazu, dass wir keine Zeit haben und nicht zur Ruhe kommen und nicht klar denken können, um Entscheidungen nochmal anders zu treffen und auch strategische Dinge bewusst und anders mal anzugehen.
Ja, das hast du inhaltlich hervorragend formuliert und erkannt. Das ist ganz meine Meinung. Und den Begriff Freiraum für das Denken, den halte ich für extrem wichtig. Wir werden zu sehr vom Alltag dominiert. Das wissen wir alle. Jetzt ist gerade die Weihnachtszeit und zwischen den Jahren vorbei. Wir müssen alle wieder in unseren normalen Job. Und wir machen die E-Mail-Box auf und sehen, oh Gott, diese ganzen Routine-Dinge, die wir jetzt und Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wann setze ich mich denn hin und blicke mal auf das Ganze und denke strategisch? Dafür fehlt oft die Zeit. Und wenn, dann handeln wir unter Zeitdruck und dann kommt es zu nicht so guten Entscheidungen. Um bessere Entscheidungen treffen zu können, müssen wir uns wirklich auch den Freiraum und die Freizeit nehmen, das zu tun.
Also den Müßiggang, wie das bei Georg Büchner ja auch so gerne heißt, oder?
Ja, schadet nicht, ne? Nee, man muss sich ja auch mal entspannen und der hohe Müßiggang kann sehr produktiv sein, wenn es nicht in Faulheit mündet. Aber die Menschen, über die wir hier jetzt reden, die Entscheider, die wir im Blick haben, die sind in der Regel nicht faul. Und in der Regel haben sie auch zu wenig Müßiggang. Ja. Das führt dann zu ganz anderen Problemen, am Ende vielleicht kompletter Burnout oder was auch immer. Das sind nochmal andere Themen, die mit dem ganzen Strategieprozess auch einhergehen. Aber Freiraum für das Denken ist extrem wichtig. Ich möchte aber nochmal eines hervorheben. Strategie, Denken ist das eine. Und dann formuliere ich eine Strategie. Aber dann kommt der schwierigste Part. Ich muss die Strategie ja auch umsetzen.
Das machen.
Das machen, ja, und das ist das Entscheidende. Oft scheitern Unternehmen in ihrem Strategieprozess genau daran, auch an der Kommunikation zu den verschiedenen Stakeholders, die da beteiligt sind. Warum machen wir die Dinge? Welche Dinge machen wir denn? Und es gibt ja dieses berühmte Buch aus den 80ern, The Balanced Scorecard, wo die Autoren ja gesagt haben, selbst der Facility Manager, also in Neudeutsch der Hausmeister, muss wissen, welche Strategie wir verfolgen und was er zu der Strategie beiträgt. Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip stimmt das. Wenn die Leute nicht wissen, was wir gerade implementieren und warum wir das implementieren, wird es nicht gut funktionieren.
Und wenn sich unsere Hörer das mal wirklich fragen, in dem Unternehmen, in dem sie gerade drinstecken, wissen sie das wirklich immer? Kennen sie die Strategie? Ich glaube, aktuelle Untersuchungen, die sprechen von den magischen 67%, die sagen, es scheitert an der Implementierung oder dass wir gar nicht wissen. Ich glaube aber, viele haben auch gar keine Strategie.
Das denke ich ist so. Ich höre das sehr oft von unseren Teilnehmern in den Kursen und in den Lehrprogrammen. Ich stelle ja gern die Frage, habt ihr eine Strategie oder was ist eure Strategie? Und in der Mehrzahl der Fälle, ich will es jetzt nicht prozentual festmachen, aber gefühlt 70-80% sagen die Teilnehmer, du, keine Ahnung, was jetzt genau die Strategie ist und was jetzt mein Wertbeitrag zur Strategie ist. Ja, ja, wir haben eine Strategie, eine Marketingstrategie, aber was ich jetzt gerade mit meinem Projekt dazu beitrage, keine Ahnung. Ja, und das passiert sehr, sehr oft. Je größer die Unternehmen, umso häufiger ist das der Fall. Ist auch nicht verwunderlich, größere Organisationen haben größere Kommunikationsprobleme und Defizite. Und von daher ist es nicht verwunderlich, wenn gewisse Ebenen gar nicht wissen, was sie machen und warum sie das Ganze machen.
Sondern sie machen es, weil sie es immer so gemacht haben.
Ja, zum Beispiel. No? Oder weil Budgets verhandelt wurden und jetzt arbeiten wir das Budget ab. Und dann werden auch oft, das weißt du auch, als Berater sinnlose Projekte verfolgt, nur dass man das Budget ausschöpft.
Absolut. Aber ein schönes Thema eigentlich, wenn du darüber sprichst, gar nicht zu wissen, was der eigene Wertbeitrag ist. Und in großen Organisationen ist das schwierig. Google oder jetzt Alphabet hat ja auf Grundlage dessen, was bei IBM entwickelt wurde, das Thema OKR, Objectives und Key Results, als, einen der Erfolgsbringer etabliert und heute auch eine der agilen Methoden, die gern genommen wird. Und wir nutzen sie auch in unseren Strategieprozessen und in unserem strategischen Rahmen, weil sie doch sehr hilfreich kaskadierend Ziele runterbricht und nachvollziehbar macht. Aber aus den letzten Prozessen, also sicherlich auch mal ein eigener Podcast zum Thema Objectives und Key Results, sicherlich sinnvoll. Aber in den letzten Sessions, die ich dort hatte für ein paar Organisationen, wo das eingeführt haben, man sieht einfach schon, wie schwer es den Leuten fällt, sich auch konkrete Ziele zu setzen und dann einzuordnen, was man so täglich tut und dann Dinge auch mal nicht zu tun oder nicht mehr zu tun, sie sein zu lassen, Meetings, die seit 20, 30 Jahren etabliert sind, einfach mal sein zu lassen, weil sie einfach keinen Sinn machen in der Gesamtzielsetzung für das Unternehmen. Und das fällt den Menschen doch sehr schwer, muss ich sagen.
Ja, das stelle ich auch immer wieder fest. Es gibt, glaube ich, kaum was Schwierigeres, als Ziele zu formulieren. Mhm. Und da gibt es ja diesen Ansatz SMART, ja. Aber trotzdem, das mal zu konkretisieren, was will ich denn eigentlich? Am einfachsten ist es noch, irgendwelche quantitativen Ziele aufzuschreiben. Wir wollen einen Marktanteil von 25% bis 2025. Ja, okay, gut. Aber das nützt mir, das ist keine Strategie, das ist ein quantitatives Ziel. Aber wie komme ich dahin? Und wenn ich Ziele dann konkretisiere, auch was den persönlichen Bereich anbelangt, das kann jeder mal probieren. Was sind denn meine Ziele für 2022?
Ja, ja, ja? Guter Punkt. Ja. Also am Jahresanfang mal zu überlegen.
Ganz genau. Und das ist gar nicht so einfach. Und oftmals überfordert es uns auch, weil wir das nicht so gewohnt sind, über solche konkreten Ziele nachzudenken.
Überforderung, guter Punkt. Am Anfang des Jahres hoffentlich noch nicht. Und hoffe, unsere Zuhörer sind auch gut aus dem Jahr gekommen. Ich sage erstmal herzlichen Dank, Jürgen, an dieser Stelle.
Gerne.
Soll nicht der letzte Podcast gewesen sein.
Ich hoffe nicht.
Nein, für unsere Hörer. Denn wir werden jetzt in diesem Jahr unsere Podcasts gemeinsamen Strategiegespräche, so haben wir die jetzt hier getauft, neben den Strategieinterviews, die ihr ja auch schon kennt, mit Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und auch den einzelnen Deep Dives, den kleinen Wissenshäppchen, die wir anbieten, wollen wir dieses Strategiegespräch etablieren und immer wieder kontrovers Dinge rund um das Thema Strategie diskutieren. Und von daher sage ich danke an dich, Jürgen, als mein Partner hier in diesem Strategie, und ich freue mich auf die nächsten Gespräche.
Ich mich auch. Besten Dank, Christian.